Ich finde, es müsste für jedes Verbrechen eine Stelle geben, die versucht, das zu verhindern, und zwar bei den Tätern. Also ich finde es geradezu absurd, wie man irgendwie als Mädchen dann schon, ich weiß nicht, also als Teenager bekommt man dann als Mädchen jedenfalls ein Pfefferspray geschenkt und so. Also so, für Frauen ist es doch so, das ganze Leben lang soll man irgendwie lernen, wie man sich schützt und verteidigt. Aber es wäre doch viel naheliegender, dass man irgendwie guckt, wer sind denn die Täter und wer ist vielleicht gefährdet, Täter zu werden.
Ich saß kürzlich auf meinem Balkon in Berlin nach einem Joggingversuch und habe einen Artikel auf Spiegel Online gelesen über Cybergrooming und las diesen Artikel mit großem Entsetzen. Habe mich gefragt, wie kann es sein, dass Männer in der Lage sind, junge Menschen über das Internet darüber zu überreden, Morde zu begehen, Selbstmord zu machen, sich selbst zu verletzen, zu überreden, Fotos von sich zu schicken, die sie eigentlich nicht schicken wollen, zu überreden, ihre eigenen Haustiere zu töten. Und ich hatte das Gefühl, sag mal, ist das nicht einfach nur so eine ganz spezielle, wirklich sehr schmuddelige, ekelhafte Ecke des Internets? Aber dann las ich den Artikel weiter und las von Gruppen, in denen über 5000 Mitglieder sich auf Telegram bewegen, las über wirklich eine organisierte Struktur, die untereinander verknüpft ist, die weltweit junge Menschen, ja, in den Abgrund stoßen. Ich war so begeistert von dieser Geschichte und von dieser Recherche, nicht im Sinne von, weil sie so düster ist, sondern weil es einfach eine sehr gute journalistische Arbeit ist, dass ich die beiden Autoren oder zwei Autoren dieser Geschichte, Lina und Roman vom Spiegel, in diesen Podcast eingeladen habe und in dieser aktuellen Folge des Alles muss raus Podcasts mit ihnen genau darüber gesprochen habe. Ich habe mit ihnen genau über diese Gefühle, die ich während des Lesens hatte, gesprochen. Nämlich, wie kann das sein? Wie funktioniert dieses Netzwerk? Wer sind die Täter und wer sind die Opfer? Und lässt sich das alles überhaupt so pauschal festlegen? Und hat uns das Internet vielleicht verroht? Und deswegen gibt es jetzt solche Gruppen, deswegen gibt es jetzt solche Orte im Internet, an denen Menschen dazu genötigt werden, dazu gegroomt werden, Grausames selbst zu erleben und Grausames zu tun. Das Gespräch, das ich mit den beiden geführt habe, ist natürlich mit allen möglichen Trigger-Warnings versehen. Aber es gibt im Übrigen auch, liebe Leute, deswegen werden wir das bald lassen, eine Studie, die belegt, dass Trigger-Warnings, die man ausspricht, die ganze Sache schlimmer machen als keine ausgesprochenen Trigger-Warnings. Aber ich will es jetzt nochmal gemacht haben. Und das Gespräch war vor allen Dingen sehr klärend und aufklärend und hat mal wieder eine neue Facette des Menschseins in meinem Kopf geöffnet und hat wirklich mich darüber nachdenken lassen, wozu sind wir eigentlich alles fähig? Und da ja dieses Freitagsmotto ganz besonders dem Motto dieses Podcasts entgegenkommt, nämlich alles, was mich interessiert, hoffe ich, interessiert euch auch, hoffe ich, dass ihr mit diesem Gespräch, das wir zu dritt geführt haben, ein bisschen besser versteht, was im Internet passiert und warum es passiert.
Heute zu Gast sind Lina Verschwele und Roman Höfner. Die beiden sind JournalistInnen und haben vor kurzem eine Reportage im Spiegel zu Cybergrooming veröffentlicht. Cybergrooming ist als Begehungsform von sexuellem Missbrauch eine Straftat, die mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Der Begriff beschreibt, dass Erwachsene, meist Männer, über das Internet Minderjährige oder junge Menschen anschreiben und in private Chatgruppen locken. Sie überschütten ihre Opfer anfangs mit Aufmerksamkeit, um sie so später durch Manipulation und Erpressung zu Nacktfotos, sexuellen Handlungen und Selbstverletzung bis hin zu Suizid zu drängen.
Wir sitzen ja heute hier zu dritt und vielleicht machen wir das so, dass wir den Hörenden kurz sagen, mit wem ich spreche. Also ich spreche mit Lina und Roman, beide sind Journalisten beim Spiegel und haben kürzlichst eine Reportage veröffentlicht, einen Text veröffentlicht zum Thema Cybergrooming. Und das ist ein Wort, das ist eine Tatsache, die mich, seit ich das Internet kenne, nämlich seit, würde ich sagen, 1996 begleitet. Nur irgendwie nannte sich das immer wieder anders. Das fing mit ICQ an. Alte Männer bewegen sich dort und überreden junge Menschen dazu, Dinge zu tun. Und darüber habt ihr geschrieben. Und ich wollte, meine erste Frage an euch beide, mein erster Gedanke dazu war, warum jetzt? Gab es dafür einen Anlass, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt über Cybergrooming schreiben?
Ja, ich kann ja mal anfangen, wie wir zu dieser Recherche gekommen sind. Vor ungefähr einem Jahr habe ich mit einer rumänischen Kollegin, mit Diana Meseșan, eine Recherche veröffentlicht. Da ging es um den Mord von einem deutschen Teenager an einer rumänischen Rentnerin in Rumänien auch. Und damals wollten wir halt wissen, wie ist dieser Junge, also der war damals 17, nach Rumänien gekommen und was ist eigentlich passiert ist, der zum Mörder geworden ist. Und genau, dann haben wir seinen Fall aufgerollt und der kam halt nicht zufällig nach Rumänien, der lebte da bei einer Pflegefamilie, zu der ihn das ein deutsches Jugendamt geschickt hatte. Und mit der Pflegefamilie haben wir auch gesprochen und waren dann auch in dem Zimmer von dem Jugendlichen. Der hatte da so mehrere Sachen an die Wand geschrieben und eine davon war eben so eine Zahlenkombi 764, also 764. Und damals sagte uns das ehrlich gesagt noch überhaupt nichts. Und in den Gerichtsakten haben wir dann erfahren, dass er eben diesen Mord begangen hat, um in so radikalen Gruppen im Internet aufgenommen zu werden. Und eine davon war eben 764 und genau, das ist eben eine dieser Gruppen, über die wir geschrieben haben. Und ja, wir kamen dann eigentlich zu dieser Recherche, weil Roman dieses Foto gesehen hatte und von dieser Gruppe schon gehört hatte.
Du hast diese Zahl 764 an der Wand gefunden?
Genau, ja, ich glaube.
Und dann hast du gesagt, eine dreistellige Zahl, da fange ich mal an zu recherchieren?
Genau, also diese Zahl hat für mich jetzt erstmal gar nichts bedeutet. Ich hatte von dieser Gruppe noch nie gehört. Und Diana, also unsere rumänische Kollegin und ich, wussten halt nur, dass dieser Teenager den Mord begangen hat, um in eine dieser Gruppen aufgenommen zu werden, zu der wir dann auch recherchiert haben. In dem Moment ging es für uns eigentlich nur darum, wie ist dieser Teenager zum Mörder geworden. Also das war halt ein Junge, der einfach sein Leben lang durch Gewalt aufgefallen ist. Und er kam ja eigentlich nach Rumänien, weil er da ein besseres Leben anfangen sollte. Also das Jugendamt konnte ihn in Deutschland nicht mehr unterbringen, hat ihn nach Rumänien geschickt. Und für uns ging es halt in dem Moment erstmal nur darum, wie ist dieser Minderjährige, wie ist dieser Jugendliche zu einem Mörder geworden? Und was ist ihm auf dem Weg dahin irgendwie passiert? Und diese Gruppen waren für uns dann erstmal zweitrangig. Also ich weiß, dass wir das irgendwie krass fanden, dass er halt irgendwie mit diesem Mord im Internet angegeben hatte. Also er hat den Mord aufgenommen. Er hat danach irgendwie gepostet, ich fühle mich wie Gott. Also es ging ganz viel darum, dass er eben diesen Mord begangen hat, um dafür Anerkennung zu bekommen. Und das ist natürlich erstmal irgendwie verstörend. Und man fragt sich natürlich, wie ist jemand gestrickt, dass er so denkt? Also wie kommt es, dass jemand so denkt? Und warum gibt es dafür irgendwie Gruppen, in denen man dafür gefeiert wird? Aber die Gruppen standen für uns da halt noch nicht im Vordergrund, weil 764 ist jetzt eben auch nicht irgendwie was, was einem sofort was sagt. Wir hatten es schon mal gegoogelt und wussten irgendwie, das ist ein radikales Netzwerk, aber wir hatten uns damit dann in dem Moment nicht weiter beschäftigt. Aber Roman eben schon.
Roman hat sich dann weiter damit beschäftigt. Weil in welcher Funktion bist du beim Spiegel tätig?
Ich bin für digitale Recherche im Investigativteam zuständig. Beschäftige mich seit langer Zeit mit extremen oder vor allem auch rechtsextremen Gruppen, die im Internet unterwegs sind. Und bin darüber eben auch schon früh über Kollegen und Freunde auf 764 aufmerksam gemacht worden. Und vor allem auf die Recherche von Diana aus Rumänien, weil eben die Gruppe auch genannt wurde, 764. Und war dann ganz verblüfft, dass es eine Spiegel-Kooperation war, was mir vorher gar nicht klar war. Und bin dann auf beide zugegangen und habe sie gefragt, ob sie nicht Lust hätten, sich die Gruppen nochmal genauer anzuschauen.
Ihr habt ja in dem Artikel sehr ausführlich geschrieben, wie das organisiert ist. Also Telegram, über Discord-Server. Das ist ja irgendwie so ein breit zugängliches Internet. Da kann ja jeder eigentlich drauf zugreifen. Warum oder wie erklärt ihr euch dieses Selbstbewusstsein dieser Gruppen, in denen es wirklich um Menschenverachtendes geht und strafrechtlich extrem relevantes Zeug, dass die so öffentlich sich präsentieren, also dass die sich öffentlich in solchen Gruppen zeigen und nicht wie noch vor 6 Jahren der große Schreck des Darknet, so dass die sich dort organisieren?
Ja, also ich würde sagen, das funktioniert halt einfach, ne? Also sie sind da seit spätestens 2021. Vielen ist einfach nichts passiert. Also es gibt natürlich Festnahmen, es gab in mindestens 8 Ländern Festnahmen. Es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Aber im größten Chat, den wir kennen, sind irgendwie über 5000 Mitglieder gewesen. Und ja, also wir haben auch mit einem Cyberkriminologen darüber gesprochen, warum fühlen die Täter sich so sicher. Und dessen Einschätzung war eben auch, dass es einfach irgendwie Evidenz ist am Ende, ja? Also es gibt natürlich immer wieder Gruppen, die irgendwie ausgehoben werden. Es gibt immer wieder Festnahmen, aber den meisten passiert eben nichts.
Ich glaube, hinzu kommt auch noch, dass der Name, also die bekannteste Gruppe nennt sich 764. Das Ganze findet in einem Netzwerk statt, was sich Com oder Community nennt. Und das sind halt einfach nicht leicht googelbare Begriffe. Man muss schon genau wissen, wonach man sucht, um bei Telegram überhaupt darauf zu stoßen beispielsweise. Für Discord braucht man dann so sogenannte Invite-Links, Einladungslinks, die man dann unter anderem über Telegram vielleicht bekommen kann oder über direkte Kontakte. so öffentlich sie auch agieren mögen. Gleichzeitig muss ich sagen, ist es schon von außen sehr verschlossen, weil man den Zugang nicht so ganz leicht findet. Es ist nicht so, als würden sie auf Instagram oder YouTube dann gleich ihre Einladungslinks schicken und sagen, hier ist das sadistische Netzwerk, kommt alle zu uns, sondern sie suchen sich ihre Mitglieder und auch ihre Opfer an ganz speziellen Orten aus und versuchen das dann auch nur unter sich in ihren Gruppen zu teilen.
Und am Ende sind sie ja auch anonym, ja? Also man ist da ja nicht mit seinem Klarnamen, man ist da irgendwie auch nicht mit seiner Nummer erkennbar. Also das hängt natürlich davon ab, welche Tools man dann benutzen kann, ob man da irgendwie die Anonymität ob man die Identität von jemandem trotzdem herausfindet. Und ja, wir haben ja auch Täter identifiziert, also das können wir, glaube ich, schon sagen, ne? Roman, das müsstest du.
Ja.
Genau. Also ja, das klar, man kann die Täter identifizieren, aber es ist eben nicht leicht. Also das ist ja ein Vorteil von Telegram zum Beispiel, dass man da eben nur mit dem Alias unterwegs sein kann. Und deswegen sind die auch nicht zufällig zum Beispiel auf Telegram oder Discord dann, ja.
Ihr habt geschrieben in eurem Artikel, dass die Zielgruppe, nenne ich es jetzt mal, zwischen Anfang 20 und Mitte 40 ist und vorwiegend männlich. Was sind das für Männer? Also wenn ihr sagst 5000 Leute, ist es so ein bisschen wie früher, dass man so zu Rotten gegangen ist und sich so eklige Unfallvideos angeguckt hat und irgendwie so, was es ja irgendwie schon immer im Internet gibt, dieses so ein bisschen dieser wohlige Schauer, den man beim Betrachten von ekligen Sachen empfindet. Die Gründungsgeschichte von Reddit basiert eigentlich im Prinzip darauf, dass Leute sich Videos schicken, auch von Unfällen und von irgendwie Motorradcrashs. Ist so eine Gruppe sowas Ähnliches? Kann man das vergleichen oder spielt es auf einem anderen Level?
Also ja und nein, oder? Weil ich würde sagen, es ist natürlich ähnlich in dem Sinne, dass es in den Gruppen auf jeden Fall so auch diesen Wettbewerb gibt, sich mit so grausamem Material zu übertrumpfen, ja? Also je krasser dein Post, desto besser und je mehr Grausamkeit darin irgendwie zu sehen ist, desto mehr Anerkennung gibt es dann auch dafür. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch nicht dasselbe, weil andere Foren natürlich einfach Material oder in anderen Foren wird ja Material geteilt, was es so, also sowieso gibt. Und es gibt ja nicht diese ganz krasse Form der Nötigung, wäre das dann ja juristisch. Also es gibt halt nicht diese Methoden dahinter, wo Leute halt wirklich gezielt irgendwie verletzliche Personen suchen in Foren, in denen sich, weiß nicht, Leute mit Essstörungen austauschen, Leute mit Depressionen. Also eigentlich geht es hier ja um so eine gezielte Jagd auf verletzliche Minderjährige, die man dann eben zwingt, furchtbare Dinge zu tun und eben furchtbare Dinge jeder Art. Also klar, es gibt einmal die Nacktfotos, das ist so ein bisschen klassische Sextortion irgendwie. Dann gibt es diese Aufnahmen von Selbstverletzungen, also Live-Shows, in denen sich Personen irgendwie selber schädigen sollen, also selber verletzen sollen oder Haare abschneiden müssen. Live-Shows, in denen Personen ihre Haustiere töten sollen. Also das ist ja eine ganz krasse Bandbreite einfach und ja, das Besondere ist eben, dass die Täter schon ganz gezielt Jagd auf Leute machen, also Minderjährige, die sie dann erniedrigen wollen. Und das ist, glaube ich, schon relativ neu.
Wo kommt das her? Gibt es dafür so einen Trend? Gibt es da eine Entwicklung? Das ist so eine Cyber-Grooming, Sextortion, also das Erpressen von Sexbildern durch schon gemachte Sexbilder. Also hat das irgendeine Tradition oder ist das irgendwie ein Phänomen, das ihr seit 2021 beobachtet?
Also es hat schon vorher angefangen. Es gibt auch Fälle, auf die Sie referieren, die weit vorher liegen, die sie unheimlich gut fanden, wo ein Mädchen aus Kanada auch in den Selbstmord getrieben wird, wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube, für uns war es ein bisschen schwierig herauszufinden, wie genau der Ursprung war. Die Community oder COM hieß damals ein Netzwerk, was vor allem aus Hackern, Sim-Swappern, Leuten bestand, die irgendwie versucht haben, im Internet auf kriminelle Art und Weise Geld zu machen oder andere Leute zu erpressen. Und ich glaube, so wie ich es verstehen würde persönlich, haben diese eher sadistisch geprägten Personen das sozusagen übernommen, sich da speziell Opfer, aber auch andere Mitglieder gesucht. Und mittlerweile ist diese ganze COM oder Community nur noch aus diesen Erpressungsgruppen, besteht die fast nur noch aus diesen Erpressungsgruppen. Ich glaube, dass das, man kann den Tätertyp nicht richtig ausmachen. Das sind bestimmt häufig Leute, die stark sadistische und ich will nicht psychologisieren, aber wenn man die Sachen sieht, die sie teilen und die sie einfordern, auch von ihren Opfern, würde ich vielleicht sagen, vielleicht mit psychopathischen Tendenzen belegte Menschen, die da sich im Internet zusammenfinden und sich gegenseitig weiter aufsticheln. Man könnte sogar vielleicht so weit gehen, dass man sagen kann, dass es wie zu einer Art Selbstradikalisierungsgruppe für Leute mit sadistischen oder eben vielleicht sogar psychopathischen Tendenzen geworden ist. Wie das Ganze direkt entstanden ist, außer dadurch, dass vielleicht Leute in solchen sogenannten, in dieser Community neuen, besonders krassen Content geteilt haben, der anders war als das, was es vorher gab, in dem Leute extrem gequält und vielleicht sogar in den Selbstmord getrieben wurden. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wie das Ganze einen Ursprung genommen hat und wie immer mehr Leute darauf angesprungen sind.
Ja, und die Täter haben natürlich irgendwie ein ganz anderes Machtgefühl. Ja, also wenn man jetzt nur irgendein ekliges Bild teilt, was man selber im Internet irgendwo gefunden hat, dann ist es ja was anderes, als wenn ich selbst jemanden gezwungen habe, das zu erstellen. Ja, also so, man kann das, glaube ich, ganz gut verstehen an diesem Beispiel der Cutscenes. Also Cutscenes heißt es, wenn jemand dazu gedrängt wird. Also Cutscenes heißt, dass sich jemand den Namen von einem anderen Nutzer in die Haut schneidet. Also ich glaube, schneidet wäre auch der bessere Begriff als ritzen, ja, weil das ist wirklich sehr brutal einfach. Und diese Cutscenes sind eigentlich auch eine Form der Währung, ja. Also es geht immer darum, es geht vielen Tätern darum, ganz viele dieser Cutscenes posten zu können und teilen zu können. Und ja, das ist natürlich in der Form also etwas, was ich auf jeden Fall nicht kannte und was es, glaube ich, so früher nicht gegeben hat. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, dass es eben um diese Macht geht, andere zu irgendwas zu zwingen, was niemand freiwillig tun würde.
Hattet ihr das Gefühl während eurer Recherche, dass dieser Bereich des Internets ein super kleiner Bereich ist? Oder hattet ihr das Gefühl, ihr seid da auf was Größeres gestoßen, auf ein großes Netzwerk von Sadisten und Menschenhassern eigentlich?
Also von den rechtsextremen Netzwerken, die ich über die letzten Jahre im Netz beobachtet habe, ist eigentlich nichts vergleichbar von der Größe zu dem, was wir bei COM oder diesen ganzen Untergruppen gesehen haben. Das, egal, ob man sich Gruppen wie Atomwaffendivision anguckt, die ja auch in Deutschland aktiv waren, oder vergleichbare Gruppierungen, da waren vielleicht höchstens mal 100, 150 Leute im Chat. Und hier sehen wir tatsächlich Telegram-Gruppen, wie gesagt, mit über 5000 Mitgliedern. Das war schon für mich ein Phänomen, das ich in der Größe so nicht erwartet hätte im Internet. Und vor allem auch, dass es über so lange Zeit Bestand hat, dass es gerade bei Telegram die Sachen so lange online sind, seit so langer Zeit, und einfach darüber so wenig bekannt war bis jetzt, war für mich neu.
Ja, also wie viele Opfer die Gruppen jetzt tatsächlich haben, das können wir natürlich nicht sagen. Ja, also da kann man dann natürlich nur schätzen. Das FBI zum Beispiel geht ja davon aus, dass diese Gruppen mehrere tausend Kinder kontaktiert haben. Von denen werden natürlich ganz viele niemals zur Polizei gehen, weil die Angst haben, dass genau das passiert, was die Täter eben androhen, dass irgendwie ihre Bilder an die Mitschüler geschickt werden, an die Verwandten und ja, dass vielleicht ihren Verwandten irgendwie was passiert, weil es gibt ja auch irgendwie Drohungen, dass Verwandte umgebracht werden und so weiter. Also das reicht ja sehr weit und da geht es ja immer um Kinder und Jugendliche. Sie können ja gar nicht abschätzen in vielen Fällen, wie realistisch ist das. Das könnte man als Erwachsener ja vielleicht auch nicht. Das heißt, viele werden sich gar nicht melden. Aber das ist natürlich, also dass es ein globales Netzwerk ist, das wissen wir schon, weil es gab ja eben diese Festnahmen auf mehreren Kontinenten, die meisten in Nordamerika, aber auch in Europa, in Südamerika. Es gibt internationale Ermittlungen, die Interpol und Europol koordinieren. Das BKA ist da auch involviert, also tauscht sich da auch aus. Also, dass es ein globales Netzwerk ist mit sehr großen Gruppen, das weiß man natürlich schon.
Wie seid ihr mit dem Material umgegangen, was ihr gesehen und gesichtet habt? Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Und das Stichwort Sekundärtraumatisierung ist ja spätestens seit der Videos, die uns alle aus dem Ukraine-Krieg erreichen, ein bekanntes Thema und kein unbekanntes mehr.
Also es gibt da bestimmte Tipps, die man wahrnehmen sollte. Zum Beispiel eigentlich nicht mit Ton hören, nicht alleine sich sowas anschauen, nicht spät abends. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es mir dann tatsächlich doch irgendwie manchmal im Arbeitsstress oder so dann passiert ist, dass ich vieles oder alles davon nicht so wahrgenommen hatte. Und ich muss auch schon sagen, dass es einen wirklich mitnehmen kann. Also ich hatte auch mal einen, für mich war es besonders schlimm ab dem Moment, nachdem wir mit Opfern gesprochen haben, weil die Geschichten dadurch auf einmal echt real wurden und wir vieles nochmal sehen konnten, was uns erzählt wurde und wo wir auch direkt mitbekommen haben, was für ein Trauma das auslöst und wie sehr das die Menschen aus dem Leben werfen kann. Und ich erinnere mich an eine Nacht, wo ich einen schönen Podcast hören musste und noch einmal durch Hamburg gehen musste und mir ein Bier an der Tankstelle geholt habe, weil ich sonst nicht hätte schlafen können. Aber davon lernt man dann ja auch und muss dann versuchen, das eben in richtigen Settings sich sowas anzugucken.
Ja, leider. Also Roman und ich haben auch schon mal zusammengearbeitet an der Recherche zu Mariupol. Und gerade zu Kriegsbeginn oder zu Beginn der Invasion gibt es ja einfach so eine wahnsinnige Masse an Bildern, an die man selber vielleicht noch nicht gewöhnt war. Und ich glaube schon, dass man das mit der Zeit dann irgendwie mehr verinnerlicht, wann man sich sowas anguckt und wie. Aber natürlich ist man manchmal dann einfach auch so im Thema drin, dass man vielleicht trotzdem da irgendwie abends um 10 sitzt und sich dann da durchscrollt. Und genau, das ist dann natürlich nicht so easy.
Ich fand das total interessant. Das war am Anfang des Ukraine-Kriegs, hat zum Beispiel die Zeit hatte mich eingeladen, um vor der Redaktion darüber zu reden, wie man mit solchen Bildern umgeht, weil ich durch meine Arbeit einfach das A in echt schon gesehen habe, den Tod und Tote und Zerrissene und eben durch die Recherchen auch vorher schon mich mit diesen Bildern, besonders was den Islamischen Staat, also da, die waren ja die ersten, die mit so Gewalt, Pornografie, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, für Aufmerksamkeit international gesorgt haben, wie man einfach damit umgeht. Und das ist so krass, wie wir uns als Journalisten und Journalistinnen daran gewöhnt haben, Tote zu betrachten. Also das ist so auch bei Instagram. Ich finde das jetzt auch im aktuellen Gaza-Krieg. Es ist so normal geworden, dass wir mit Tod konfrontiert werden und mit Aufnahmen von Kriegsopfern und von verstümmelten Menschen. Und ich frage mich, ob dieser Umgang mit Gewalt und mit Tod auch unseren grundsätzlichen Umgang mit Gewalt verändert hat. Also, dass das sich bedingt, dass wir alle ein bisschen radikalisiert wurden durch das Internet und deswegen möglicherweise auch jetzt 5000 Leute in solchen Telegram-Gruppen abhängen, weil der Hunger nach solchen Bildern und nach solchen Videos immer größer werden könnte oder kann sein, werden kann. Wie seht ihr das?
Ich kann ja mal so einen kleinen Blick behind the scenes liefern, denn ich hatte am Anfang immer ein paar Mal zu Lina gesagt, oh, wollen wir nicht noch das mit in den Text nehmen, wollen wir nicht noch das Beispiel mit reinnehmen, weil das macht ist noch nicht zu hart, aber für mich, aber macht vielleicht klarer, was wirklich in den Gruppen passiert. Und ich fand den Austausch da mit Lina sehr gut, die immer wieder gesagt hat, so, boah, das ist so schon echt extrem, wir wollen den Leser nicht überfordern, was genau richtig war, weil so die Rückmeldung, die wir nach dem Text bekommen haben, war schon oft so, boah, das ist so harter Stoff, das möchte ich abends nicht lesen, wenn wir da noch mehr reingepackt hätten und noch detaillierter gewesen wären oder vielleicht auch noch extremere Beispiele, die es sicherlich zuhauf gab, irgendwie mit reingenommen hätten, wäre der Text wahrscheinlich nicht wirklich verdaubar gewesen. Und da kann ich Lena ganz dankbar sein, dass sie mich da gezügelt hat an manchen Stellen. Das ist aber auch was, wo ich dann selber merke, man wird desensibilisiert für diese ganzen Sachen. Also ich kriege gar nicht mehr so mit. Ich muss selber aufpassen, wie ich im Freundeskreis darüber spreche, wenn ich über solche Themen spreche, weil es mir manchmal einfacher fällt, dann eben über eine Selbstmorddarstellung oder so zu sprechen, weil ich irgendwie mehrere davon gesehen habe. Klar, das können Triggerpunkte für einen Freundeskreis sein. Das muss ich einfach im Kopf behalten, dass ich mich damit jetzt irgendwie mehrere Stunden am Tag beschäftige und für andere Leute schon alleine kleine kurze Sätze echt extrem bedrohlich oder beschwerend sein können.
Sorry, darf ich einen altklugen Satz dazu sagen?
Bitte.
Aus der eigenen Erfahrung, der Freundeskreis, wenn es nicht Journalisten sind, versteht es nicht. Die verstehen es einfach. Also du erzählst denen das und das ist für die so ganz, für dich ist das ja eine Wirklichkeit, mit der du dich jetzt seit Wochen, Monaten oder Tage auseinandergesetzt hast und du erzählst es deinen Freunden, so wie die erzählen, dass irgendwie die Buchhaltung umsonst Büroklammern bestellt hat in ihrem Job. Erzählst du denen davon, dass Männer, junge Mädchen dazu zwingen, wie ein Schwein zu quieken vor der Kamera, weil das für dich in deiner eigenen Wahrnehmung so normal geworden ist, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du auch gar nicht mehr merkst, wie krass das ist. Das ist total gefährlich für das soziale Umfeld von JournalistInnen, finde ich. Weil wenn die nicht in diesem Berufsfeld sind, sind die im Zweifel verstört und trauen dich dann am Ende auch nicht mehr so richtig zu fragen, was du so machst, weil sie gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen.
Das stimmt schon. Ich erzähle auch oft nicht von meiner Arbeit, weil ich irgendwie denke, das ist jetzt gerade so weit weg von deren Realität, aber ich mache ja diese Arbeit, weil das eben die Realität für Leute ist. Also ich muss sagen, am Ende sind mir da irgendwie die Gefühle meiner Freundinnen und Freunde, ist vielleicht empathielos, nicht so wichtig, weil ich immer denke, also andere Menschen haben das hier erlebt, was sie nicht mal hören wollen. Und das, finde ich, wird dann irgendwo auch absurd, wenn man dann zu sehr drüber nachdenkt, oh, könnte das jetzt hart sein für die? Weil das ist eben das Leben anderer Menschen. Also und ich denke auch für mich oft, ich muss es ja nur ansehen, anhören und irgendwie habe ja immer noch meinen Alltag, der sehr behütet ist irgendwie, in den ich zurückkehren kann. Und ja, andere können das eben nicht. Sie können nicht einfach aussteigen oder den Ton ausmachen, weil das war deren eigene Erfahrung. Und ich finde, darum muss es irgendwie gehen, dass also auch klar wird, wir Also ich finde, es muss irgendwie klar sein, warum machen wir das? Es geht ja nicht darum, sich in dem Elend anderer Menschen zu suhlen oder irgendwie voyeuristisch darzustellen, wie krass das alles gewesen ist, sondern es muss ja irgendwie klar sein, hier gibt es ein größeres gesellschaftliches Problem. Was kann man da jetzt irgendwie tun? Also wie bauen die Täter irgendwie diese Macht auf? Wie schaffen die das so, diese Kontrolle über andere, also wirklich diese absolute Kontrolle über andere zu erlangen? Und was kann man da jetzt tun? Und natürlich haben wir dafür nicht immer die Antwort, aber darum geht's ja eigentlich, ja. Und ich finde halt, weil man irgendwie so eine Szene beschreibt, irgendwie in der Live-Show, da hatten zum Beispiel Roman und ich auch mehrere Gespräche drum, wie viel beschreibt man dann, was da passiert, ja. Also zum Beispiel war es halt in dieser einen Szene, das haben wir dann im Text weggelassen, eben so, dass da so ein Mädchen ihren eigenen Hamster irgendwie köpfen soll und am Ende soll sie halt den Kopf von dem noch in den Mund nehmen, also eigentlich den Kopf abbeißen. Und ja, das ist, finde ich, so eine ganz klassische Situation, wo es voll schwer ist zu entscheiden, weil man kann halt sagen, das ist einfach nur eine sinnlose Beschreibung der Grausamkeit, also more of the same, einfach voyeuristisch. Deswegen lassen wir es weg. Oder man sagt, das zeigt halt perfekt, wie sich diese Täter gegenseitig hochschaukeln, ja? Also wie die irgendwie am Ende, muss man sagen, von unserer Realität irgendwie völlig entkoppelt sind, ja. Also wie die halt irgendwie so ein 14-jähriges Mädchen zu sowas zwingen und sich dafür auch noch feiern. Also wie die halt irgendwie gegenseitig sich hochschaukeln und ja, jemanden dann live vor der Kamera so erniedrigen. Und da hatte ich zum Beispiel mit Freunden auch Gespräche drüber, war das jetzt richtig, das wegzulassen oder nicht, weil es halt schon irgendwie eine Szene, in der halt diese Macht völlig deutlich wird. Aber klar, das war für uns nicht so easy nicht so leicht zu entscheiden.
Roman hatte ja vorhin erzählt, dass ihr auch mit den Opfern gesprochen habt. Wer sind denn diese Opfer? Wie würdet ihr die beschreiben? Was waren eure Beobachtungen? Was für Menschen waren das? Weil du fragst dich ja immer als Leser des Textes, ich habe mich das gefragt, wie ist denn sowas möglich? Also wie kannst du denn jemanden da so reinquatschen, dass der seinen Hamster vor der Kamera umbringt oder eben ungewollt Nacktfotos von sich schickt oder eben sich selbst verletzt, den Namen in die Haut hineinschneidet? Also man fragt sich das. Was für eine Art Mensch, was für eine Art Opfer ist das?
Also ich glaube, dass diese extremen Akte, wie eben das Hamsterköpfen, Haustiere umbringen, geht auch viel um Katzen dabei und alles und sogar Hunde und so weiter. Das sind wahrscheinlich so Sachen, wo die Opfer schon wirklich in einer Erpressungslage oder in irgendeiner Zwangslage sind, also wo es wirklich schon darum geht, du musst das jetzt machen oder also es fielen so Sätze in den Streams wie, ich machte das Leben zur Hölle, weil sie eben dann die Nacktbilder überall teilen. Man muss so ein bisschen die Genese dazu, glaube ich, verstehen, wie die an die Opfer rantreten. Und das sind die Opfer selbst, um deine Frage direkt zu beantworten, sind selbst laut FBI und auch nach allem, was wir gesehen und gelesen und gehört haben, wirklich vulnerable Kinder und Jugendliche, die entweder extrem einsam sind. Man muss ja auch sagen, viel davon ist am Anfang der Pandemie passiert, wo Kinder vielleicht dann viel zu Hause waren, die sowieso eventuell auch schon psychische Probleme hatten mit der Identitätsfindung, sei sie sexuell oder aufs Gender bezogen, die sich dann versuchen, in irgendwelchen Foren Hilfe zu suchen, Leute zu suchen, denen es ähnlich geht. Und genau in diese Foren, und das findet man auch in Leitfäden der Gruppe, gehen eben die Mitglieder rein und suchen sich diese Kinder und Jugendlichen raus. Es sind ja vor allem Mädchen, nicht nur, aber vor allem. Und die werden dann auf einmal erstmal mit Liebe überschüttet. Denen werden Geschenke versprochen, die kriegen ständig Aufmerksamkeit. Da ist auf einmal ein älterer, junger Mann aus dem Internet, der sich wahnsinnig kümmert. Und der immer da ist und der ganz viele Komplimente macht. Und dann bricht das irgendwann um, weil sie dann immer mehr haben wollen. Und sobald die Opfer Nein sagen, wird dann auf einmal Liebesentzug, kommt es zu Liebesentzug. Oder sie fangen eben an, sie zu erpressen mit dem Material, was sie schon gesammelt haben. Und so kommt man in so einen Kreislauf, aus dem es wahrscheinlich sehr schwierig auszubrechen ist. Und wo man, glaube ich, nicht so viel auf die, abgesehen davon, dass sie eine irgendwelche psychischen Notlagen vielleicht besonders ausnutzen, würde ich eigentlich ungerne sagen, dass es eine bestimmte Art von Mensch, den es da trifft. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Kinder und Jugendliche treffen kann, denen es mal schlecht geht. Umso manipulativer die Mitglieder dieser Gruppen sind, umso besser funktioniert das wahrscheinlich selbst bei Leuten, die relativ stabil sind. Also da würde ich ungerne die in eine ganz große Schublade stellen und sagen, es sind immer Kinder, denen es so und so geht. Was aber stimmt, ist, den Mitgliedern geht es speziell darum, Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen oder die eben einsam sind, sich an denen vor allem anzunähern, weil sie sich da die größten Gewinne in Anführungsstrichen versprechen.
Genau, also in dem Leitfaden, in einem dieser Leitfäden, die wir gefunden haben, steht ja dann zum Beispiel auch so ein Satz wie, der Ertrag kann 10-mal höher sein bei bestimmten psychischen Diagnosen. Und trotzdem glaube ich auch, also es ist einfach ganz wichtig.
Moment, warte, den Leitfaden. Das musst du nochmal kurz erklären. Was hast du da für Leitfäden gefunden?
Also ich glaube, das Besondere an den Gruppen ist eben ja schon, wie gezielt die Jagd auf besonders verletzliche Leute machen, also die irgendwie einfach psychisch schon belastet sind. Also ja, sei es mit einer Essstörung oder einer Depression oder anderen psychischen Erkrankungen. Genau, also das ist, glaube ich, das Besondere. Und dann gibt es eben da so Leitfäden in den Gruppen. Also die gibt es zu verschiedenen Themen. Also es gibt auch Leitfäden, wie man Suizid begehen kann, wie man irgendwie Missbrauchsdarstellungen im Internet verkauft. Und dann gibt es aber auch ein Leitfaden, wo man nachlesen kann, wie man eigentlich neue Opfer findet. Ja, also da heißt es irgendwie, starte dort, wo du die verletzlichsten Mädchen findest. Dann geht es um Foren, in denen sich eben Leute zu psychischen Erkrankungen austauschen können. Es geht dann um konkrete Diagnosen, die Personen angeblich oder tatsächlich besonders anfällig machen für so eine Form der Erpressung oder ja, einfach diese Täter. Und darin heißt es dann unter anderem zu einzelnen Diagnosen, welche ist jetzt völlig egal, dass halt Personen, die diese Diagnose haben, ja, sich verhalten wie Hunde, die ihre Herrchen suchen und dass man dann eben 10-mal mehr erpressen kann. Also, dass der Ertrag 10-mal höher ist als bei anderen Diagnosen. Das ist ja einfach eine der zynischsten Nachrichten, glaube ich, gewesen, dieser Leitfaden zum Cyber-Grooming.
Ist das eigentlich, so seltsam die Frage auch klingt, aber ich interessiere mich wirklich, ist das illegal? Ist Cyber-Grooming verboten?
Naja, ich glaube, es wird ab dem Zeitpunkt illegal, ab dem eben es um sexuelle Darstellung geht, die erbittet werden. Dass ein älterer Mann, klar, sobald er selber irgendwie was schicken sollte, was wir in dem Fall jetzt nicht mitbekommen haben, dass irgendwie Dickpics versendet wurden an die Opfer, mit denen wir gesprochen haben oder so, weiß ich nicht, haben wir zumindest so nicht mitbekommen. Aber es wurde ja immer irgendwie auf eine sexuelle Ebene gedrängt, teilweise mit Leuten, mit Menschen, die unter 14 waren, also wo es dann auch nach deutschem Recht eben klar illegal ist, sich da irgendwie sexuelle Bilder in irgendeine Form sexueller Darstellung einzuholen. Entschuldigung, ist das falsch, Lina, was ich sage?
Also Cybergrooming ist illegal und es wird mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft. Und ich glaube, juristisch ist wichtig, einmal zu unterscheiden. Also wir reden ja so umgangssprachlich oft von Erpressung. Das ist jetzt natürlich juristisch nicht immer der Fall. Also juristisch ist es häufig auch nur Nötigung, weil dann eben weil die Leute das nicht zu Geld gemacht haben, ja, also weil kein Geld fließt, sondern die Währung, für die ja eben diese Anerkennung ist, für die Bilder, die sie da von anderen erzwingen. Und illegal ist es aber natürlich trotzdem und strafbar. Genau. Kann ich noch einmal zurückkommen auf diese, wer sind die Opfer?
Ja, natürlich.
Genau. Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich versteht, die machen das nicht freiwillig. Also da geht es immer um Zwang und Drohung, ja. Und es ist halt zum einen diese Drohung, die ganz direkt ist. Also man hat irgendwie ja die Leute angeködert, ne? Also man hat, sagen wir mal, ein Mädchen gefunden, mit der irgendwie lange geschrieben und geschafft, dass die, also der Täter hat es geschafft, dass das Mädchen ihm vertraut. Und dann schickt die vielleicht einmal irgendwie ein Foto, weil das haben wir ja auch beschrieben am Beispiel von dieser Sophia, also dass sie halt wirklich dachte, sie ist irgendwie mit diesen Personen in einer Beziehung und das haben die ja auch ganz geschickt so aussehen lassen. Und auch wenn man jemanden nicht namentlich kennt, kann man der Person ja vertrauen, ja. Und genau, dann gibt es halt diesen Moment der Schwäche und dann gibt es das erste Bild, mit dem man jemandem erpressen kann und dann passiert das ja auch, ja. Und dann tun sich die Täter ja tatsächlich auch zusammen. Also da haben wir auch Chats, in denen die ganz offen davon schreiben, also wie sie halt irgendwie ein neues Opfer rekrutiert haben, wie sie die Adresse rausgefunden haben, dass sie ein Nacktfoto von der oder Masturbationsvideos an die Schule schicken. Und ich glaube, da muss man einfach wissen, ich meine, in der Schule ist man ja eh oft unsicher gewesen und es geht ganz viel darum, was denken andere von mir. Und dann kommt dazu noch eben, wie Roman schon sagte, die Pandemie, in der viele Leute sowieso online sind, einsam sind und so weiter. Und dann kommt da rein halt noch diese Erpressung, also so diese ganz offene Erpressung oder vielleicht muss man sagen, na, einfach dieser Zwang. Und dann ist das andere ja eben die Manipulation, die auch wahnsinnig ausgefeilt ist. Also wenn man jemanden in einem schlechten Moment einfach ständig kontaktiert und immer Hilfe anbietet und du kannst mich immer anrufen, tags, nachts, wann immer du möchtest, Ich glaube, das ist einfach ganz normal, dass man dieser Person irgendwann vertraut, auch wenn man nicht weiß, wie die heißt und wo die wohnt. Und ich glaube, das finde ich wichtig, damit die Opfer eben nicht so naiv, also damit die Opfer nicht naiv wirken. Das kann vielleicht so aussehen nach außen. Und das andere, was, ja.
Ich finde, es reicht eigentlich, wenn ihr beide sagt, dass diese Menschen, in welchem Alter sich diese Menschen befinden. Also wenn wir überlegen, wie wir alle waren zwischen 12 und 16, wie empfänglich und verletzbar man ist in diesem Alter, da gibt's, glaube ich, also da wird schon deutlich, auf wen diese Männer es abgesehen haben, auf eben leicht zu manipulierende, verletzliche, orientierungslos, weil das beinhaltet einfach die Pubertät, Orientierungslosigkeit, Menschen. Und das ist eigentlich krass.
Ja,
und das ist richtig so, wie man im Englischen sagt, glaube ich, so Predator-mäßig.
Genau. Und gleichzeitig, also wir haben auch mit einer Psychologin drüber gesprochen und die fand zum Beispiel wichtig, dass man nochmal klar macht, das kann schon, also die Methoden sind natürlich sehr ähnlich zu Betrug im Internet allgemein oder Sextortion, das gibt es auch nicht nur bei Minderjährigen. Ja, also es geht ja eigentlich immer darum, dass man Leute so belagert, dass man so einen Moment, in dem sie irgendwie nicht aufpassen, erwischt, ja. Und dann schickt man halt irgendwie irgendein Foto oder was auch immer. Und das hat sie, finde ich, ganz treffend erklärt. Also jeder kennt es ja vielleicht aus dem Arbeitsalltag, manche hoffentlich auch nicht. Man schickt irgendwie eine E-Mail los und denkt eigentlich sofort, boah, nee, das hätte ich anders schreiben müssen. Das war jetzt irgendwie doch nicht besonders diplomatisch oder was auch immer. Und dann gibt's halt manchmal die Rückholfunktion und dann ist nicht so schlimm oder manchmal ist dann auch schon zu spät. Aber so eine Rückholfunktion, die gibt's ja in diesen Gruppen nicht. Also diese Täter, die laden alles sofort runter. Da gibt's dann auch wieder Tipps und Anleitungen für, dass man halt alles archivieren soll. Und ja, ich glaube, das muss man schon auf dem Schirm haben, dass es natürlich irgendwie genau um diesen einen Moment geht, in dem man vielleicht was schickt, was man hinterher bereut.
Habt ihr, also wenn wir jetzt das Fokus-Magazin oder eine richtig schöne, schreiende Spiegel-TV-Reportage, gibt es so Anzeichen, an denen ich an meinem Kind erkennen kann, das wird gerade möglicherweise gegroomt?
Ja, darüber haben auch Ermittler gesprochen, mit denen wir uns getroffen haben oder unsere Kollegen im Ausland. Und also klar, das sieht man auch in den Chats, also da schreiben auch Betroffene, dass ihre Mütter sie kontrollieren, dass sie so Bodychecks machen, ja, weil also dieses Ritzen sieht man natürlich in dem Fall oder diese Selbstverletzungen. Genau, dann gibt's natürlich irgendwie andere Anzeichen, dass Kinder einfach nicht mehr sprechen, dass sie sich irgendwie zurückziehen. Und klar, also ich glaube, es
ist alles furchtbar.
Ja. Und eigentlich die Tipps von Experten sind ja immer, dass Eltern einfach zeigen, dass sie immer da sind. Ja, das klingt so platt, aber darum muss es irgendwie gehen. Und das war eben auch die Erfahrung dieser Sophia, ja. Also, dass sie sich an ihre Mutter wenden kann und die sie bedingungslos unterstützt, keine Vorwürfe macht und so weiter.
Also nicht dieses, was Eltern, wozu Eltern ja dann auch neigen, dass sie dann sagen, so bist du selber schuld.
Genau, total. Und ich glaube, da kommen eben mehrere Sachen zusammen. Also ein klassisches Victim-Blaming gibt es in dem Bereich natürlich immer noch oft. Also so wie bei ja allen Sexualstraftaten gibt es natürlich auch da irgendwie Beamte, die sagen, ja, aber irgendwie hast du das doch gewollt. Und ich glaube, ich fand auch so wichtig, dass wir diese Recherche machen und die Gewalt zeigen, weil ich in meinem Umfeld eben auch dieses Gefühl habe, was ihr schon beschrieben habt, ja, dass Leute irgendwie denken, das ist nicht so richtig real, weil die Täter sind anonym und die Opfer sind natürlich für viele auch anonym und dann passiert das alles irgendwie nur auf dem kleinen Rechteck von meinem Handy oder meinem Computer. Und das ist eben nicht so. Also so die Gewalt traumatisiert genauso wie analoge Gewalt auch. Dazu gibt es auch Studien, über die haben wir auch mit der Psychologin gesprochen. Und das Problem ist eben, dass viele Behörden auch immer noch, also die Psychologin hatte das kritisiert, dass eben in Gerichten und bei der Polizei nach wie vor auch Beamte denken, das wäre irgendwie nicht so schlimm, weil es ist halt digital. Und das ist natürlich total schwierig für die Betroffenen in erster Linie, aber auch für die Verfolgung von diesen Straftaten.
Was habt ihr eigentlich über die Täter erfahren? Also ihr hattet ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ihr auch Vereinzeltäter identifizieren konntet, habt dann kurz überlegt, ob ihr das überhaupt sagen dürft, aber habt dann euch entschieden, darf man sagen. Wer sind die Täter? Außer dass ihr, also aus einem Artikel habe ich entnommen, es sind eben so 20 bis 41, Mitte 40-jährige Männer.
Roman, willst du erstmal?
Ganz pauschal kann man das nicht sagen. Wir hatten von einem Obdachlosen über einen Sohn von sehr, sehr christlichen Eltern, der sehr christlich aufgewachsen ist, bis hin zu einem jungen Mann, der im extrem reichen Haus aufgewachsen ist, eigentlich alles dabei und der mittlerweile Akademiker ist oder zumindest an der Universität ist. Also sowohl vom Bildungsgrad, war schon ein breiteres Spektrum von dem, was wir gesehen haben. Es ist allerdings schon so, würde ich sagen, dass das Gros der Fälle, die wir uns angeguckt haben, schon Männer waren, die in jungen Jahren entweder schon psychisch aufgefallen sind, oft auch durch gerade der Gründer ist da ein sehr gutes Beispiel. Der hat sich, glaube ich, mit 8 auch schon Gore-Darstellungen angeguckt im Internet, also Videos, wo es irgendwie um Verletzung oder eben das Ermorden von Menschen geht. War auch mit 13, glaube ich, das erste Mal ist er aufgefallen oder war sogar in der Jugendhaftanstalt, weil er angedroht hatte, einen Amoklauf zu begehen. Und das ist schon was man häufiger gesehen hat, dass es Männer sind, die wirklich eine starke Vergangenheit auch schon mit Gewalt hatten oder eben psychisch auffällig waren. Aber ich würde das nicht verallgemeinern wollen und sagen, das sind jetzt nur irgendwie die ganz, ganz schwierigen Fälle, die da auftauchen. Wir haben, wie gesagt, noch nicht alles veröffentlicht, aber es gibt zumindest auch Hinweise darauf, dass da auch noch ganz andere Männer, die teilweise vielleicht sogar etwas fester im Leben stehen, auch unter den Tätern sind.
Also was sie sicherlich alle vereint, ist eben, dass sie nach dieser Macht streben, ja. Also dass sie irgendwie für sich, ja, dass sie das Gefühl haben, irgendwie andere zu erniedrigen und grausam zu sein, ist irgendwie ihre Form, sich besser zu fühlen. Das kann man sicherlich schon verallgemeinern. Sonst wäre man nicht in den Gruppen. Bei diesem deutschen Mörder, über den wir vor einem Jahr berichtet haben, so da ist es schon eine ganz klassische Geschichte, könnte man wahrscheinlich sagen. Das ist halt irgendwie ein Junge, dessen Mutter in der Schwangerschaft Drogen genommen hat. Dann hat er irgendwie in den Jahren dann, also schon als kleines Kind, wirklich immer sehr massive Gewaltausbrüche, wurde dann halt irgendwie von ganz vielen, ja, zwischen vielen Institutionen immer hin und her geschoben. Also so jemand, der im Alltag und so im wahren Leben, würde man ja sagen, schon von vielen als Verlierer wahrgenommen wird. Ja, also so ein typischer, ein bisschen übergewichtiger Teenager ohne Freunde, der dann seinen Schulabschluss nicht geschafft hat, der nicht bei seiner eigenen Familie leben kann und so weiter. Also so irgendwie vielleicht, wie man sich das auch in so einer bisschen voyeuristischen Reportage am Ende ausmalen würde. Genau, und dann gibt es halt so diese Familie, die Roman und ich auch besucht haben, von dem Studenten. Die wohnen in einem sehr eleganten, wahrscheinlich sehr teuren Haus, sind sehr höfliche Menschen. Also sie waren sehr freundlich, haben uns ja auch direkt eingeladen. Also wirklich so eine Familie, in der man das von außen wahrscheinlich überhaupt nicht vermuten würde. Und ich fand halt interessant, also das ist uns auch immer wieder begegnet bei der Recherche, fragen halt viele schon zuerst, wer sind die Opfer, wie kann man die schützen, was können die tun? Und das ist ja auch alles total wichtig. Aber es fragen relativ selten, mich jedenfalls, Leute, wer sind eigentlich die Täter und was kann man tun, damit die nicht zum Täter werden? Und ich finde, darum müsste es irgendwie mehr gehen. Also,
ich fand deswegen habe ich diese Frage auch gestellt und musste auch, während ihr gesprochen habt über das Täterprofil, musste ich an Dunkelfeld denken, die von der Charité ins Leben gerufene, das Hilfsangebote für pädophile Menschen, die, bevor sie Täter werden, dorthin gehen können und therapeutische Maßnahmen in Anspruch nehmen können, um eben zu vermeiden, ein Täter zu werden. Würdet ihr sagen, dass die Schnittmenge zwischen Pädophilie, beziehungsweise in eurem Fall zumindest, was es jetzt ist, Hebephilie, weil dort eben Bilder von 14-, 15-Jährigen geteilt werden, dass so ein Hilfsangebot auch für Menschen angeboten werden sollte, die in solchen Gruppen sich bewegen?
Ja, unbedingt. Also
ich habe gedacht, nein. Also ja, natürlich, aber okay. Egal, sag du erstmal.
Ich finde, es müsste für jedes Verbrechen eine Stelle geben, die versucht, das zu verhindern, und zwar bei den Tätern. Also ich finde es geradezu absurd, wie man irgendwie als Mädchen dann schon, ich weiß nicht, also als Teenager bekommt man dann als Mädchen jedenfalls ein Pfefferspray geschenkt und so. Also so, für Frauen ist es doch so, das ganze Leben lang soll man irgendwie lernen, wie man sich schützt und verteidigt. Aber es wäre doch viel naheliegender, dass man irgendwie guckt, wer sind denn die Täter und wer ist vielleicht gefährdet, Täter zu werden. Also es möchte ja auch niemand enden wie dieser deutsche Teenager, der jetzt in einem rumänischen Gefängnis sitzt, verurteilt zu 14 Jahren Haft. Das kann doch niemand wollen. Und ich glaube, das wäre total wichtig, dass man das irgendwie angeht und dass man da sichtbare Stellen hat, dass es nicht so stigmatisiert ist. Weil es ist doch viel besser. Ich bin irgendwie einer dieser Männer, der im Fernsehen darüber redet, dass er eine pädophile Neigung hat, die er aber in den Griff bekommen hat mit Hilfe. Als, ja, dass wir ständig Leute schulen, wie sie sich vor solchen Männern schützen.
Stimme ich mit Lina 100% überein. Das war auch eben mein Einwand, war nur, weil ich nicht glaube, dass 100% der Täter unbedingt das aus pädophilen Beweggründen machen, sondern ich weiß nicht, ob dieses Angebot, von dem du sprachst, ob das in dem Fall immer greifen würde. Ich glaube, das sind sehr häufig Leute, die einfach...
Nee, ich meinte das nur als Beispiel, dass es eben für pädophile Männer gibt es diese Möglichkeit, auch für Frauen, dass man eben, weil diese Nähe zu dieser sexualisierten Gewalt so sichtbar ist. Also er berichtet ja eben auch davon, dass es oft über das Bild gibt, dieses, wie man das Bild zu Geld machen kann. Also da ist für mich so eine gewisse Nähe, was die Täterschaft betrifft.
Total.
Deswegen dachte ich, dass man vielleicht diese Männer über so ein Hilfsangebot auch zu weniger Täter werden lassen lässt.
Also diese Psychologin Julia von Weiler, die hat es auch angesprochen. Die arbeitet ja nun selber an der Stelle, die Betroffene betreut unter anderem, deren NGO heißt Innocence in Danger. Und für die war das aber auch ein wichtiger Punkt. Also die arbeitet ja schon seit 20 Jahren in dem Bereich und hat eben auch bemängelt, dass es nach wie vor in Deutschland so wenig Stellen gibt, die sich um Täterprävention kümmern, ja, oder wo Verwandte sich hinwenden können, wenn die das Gefühl haben, irgendwie mein Onkel, mein Bruder, was, wer auch immer, der ist da vielleicht irgendwie anfällig für.
Würdet ihr sagen, dass eure Recherche jetzt auch was bewegt habt? Also in diesen Foren, in denen ihr vermutlich wie auch immer euch bewegt. Habt ihr da was gefunden über, Achtung, passt auf, da ist eine Gruppe renitenter Nervjournalisten aus Deutschland, die hier irgendwie unter den Teppich gucken? Oder sagt ihr, das geht jetzt alles so weiter und es hat nichts verändert, eure Recherche?
Also ich glaube, wir haben durch unsere Anfrage bei Telegram was geschafft, was ich von Telegram vorher noch nicht kannte. Sie haben tatsächlich eine sehr große Menge an Gruppen, Dutzende, wenn nicht über 100 Gruppen und Kanäle gelöscht. Meine persönliche Meinung ist, dass man das noch anders angehen könnte, nämlich eher so wie Discord. Telegram scheint nicht die Accounts derjenigen, der die Gruppen aufgesetzt haben oder die besonders aktiv waren oder sind, gesperrt zu haben, sondern schlicht und weg auf den Delete-Knopf gedrückt zu haben, sodass die Gruppe verschwand, was aber dazu führt, dass die gleichen Leute, die die Gruppe vorher gegründet hatten, die da viel gepostet haben, einfach neue Gruppen aufgemacht haben. Und so blüht das Ganze schnell wieder auf. Ich glaube dennoch, dass das was war, was zumindest den Opfern, mit denen wir zu tun hatten, vielleicht auch schon mal ein bisschen Halt gegeben hat. Das ist auch was ich sowieso, also zum einen, weil Bilder, Informationen aus Telegram verschwanden, wo sie wohnen, keine Ahnung, vielleicht sogar irgendwelche Darstellungen, die sie nicht da haben wollten und die jetzt erstmal weg sind. Zum anderen haben wir ziemlich tolle Rückmeldungen bekommen von den Familien und von den Opfern selbst, was mir persönlich sehr viel gegeben hat, weil es uns auch schon wichtig war, dass sie eben nicht als naive Opfer dargestellt werden, dass sie auch nicht das Gefühl haben, das ganze Thema versandet irgendwo, jetzt stelle ich mich hier bloß und letztendlich passiert doch nichts, sondern sie schon das Gefühl hatten, dass das mehr Öffentlichkeit bekommen hat, dass die Sicherheitsbehörden es vielleicht auch ernster nehmen, dass sie was an der Hand haben, womit andere oder andere Opfer vielleicht was auch an der Hand haben, womit sie jetzt zu ihrer regionalen Polizeistelle gehen können und sagen können, guckt, das ist das, was mir passiert, weil das auch was ist, worüber sich Opfer immer wieder beklagt haben, ist nämlich, dass ihnen keiner glaubt, auch nicht bei den vielleicht nicht so mit Cyber in Berührung kommenden Beamten in ländlicheren Regionen oder vielleicht selbst in der Stadt, die sich einfach nicht vorstellen können, was da passiert, die ein junges Kind sehen, was sich selbst verletzt, was irgendwie ganz viele Schnitte auf dem Körper hat, was gleichzeitig vielleicht schon in psychiatrischer Behandlung war und die es dann gleichzeitig einfach nur aufs Kind abschieben und sagen, was immer du da glaubst, was da passiert, du scheinst hier Probleme zu haben, geh lieber mal in Therapie. Das werden jetzt keine 100 Männer sein, die hinter dir her sind. Genauso ist es aber. Und ich glaube, alleine wenn das für sowas schon was bringt, dass weitere Opfer jetzt irgendwie was an der Hand haben, mit dem sie tatsächlich zu den Sicherheitsbehörden gehen können und sagen können, das sind die Gruppen, um die es geht. Es gibt andere, es gibt das BKA, es gibt LKAs, die sich damit beschäftigen, bereits mit den Gruppen. Das ist das Gleiche, was mir passiert ist. Kann ich hierzu eine Aussage machen? Ist das vielleicht was hilfreich ist?
Abschließend würde ich gerne von euch wissen, ihr hattet das kurz erwähnt, wo überall die Täter in den Gruppen, in welchen Ländern organisiert sind. Ist es ein deutsches Phänomen? Welche Rolle spielt Deutschland in diesen Gruppen?
Also es gibt mindestens zwei Täter aus Deutschland, die angeklagt sind. Einmal dieser Teenager, über den wir geschrieben hatten, der mittlerweile auch wegen Mordes verurteilt ist und in einem rumänischen Gefängnis sitzt. Und dann ja der, den wir besucht haben oder dessen Familie wir besucht haben. Genau, der ist angeklagt wegen Verbreitung von jugendpornografischen Schriften.
Wir haben ungefähr ein Dutzend Nutzer ausmachen können, die entweder vorgegeben haben, deutsch zu sein oder deutsch gesprochen haben oder irgendwelche anderen Marker hatten, die nach Deutschland führten. Darunter sind auch tatsächlich Nutzer, die seit Jahren aktiv sind und zu den aktivsten gehören. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das wirklich ein so weit gefächertes internationales Phänomen ist. Wir hatten Festnahmen in Brasilien. Wir haben Mitglieder aus oder zumindest Spuren nach in nach Griechenland, Spanien, in die Niederlande, nach Bulgarien ausmachen können und so weiter und so fort. Also das ist jetzt kein spezifisch deutsches Phänomen, es ist wirklich sehr, sehr international, aber wir sollten uns bewusst sein, dass es wahrscheinlich noch einige Täter gibt aus Deutschland, die noch nicht gefasst sind.
Wenn ihr nicht fest angestellt wärt beim Spiegel, würde ich euch jetzt nach dem Telefonat fragen, ob ihr Bock hättet, daraus einen Film zu machen mit mir. Ich finde das auch wahnsinnig interessant, weil das so eine ganz seltsame Struktur ist für etwas, also dieses, das klingt jetzt total pervers, aber so ist es nicht gemeint und vielleicht könnt ihr das verstehen. Ich kann eher verstehen, dass es organisierte kinderpornografische Netzwerke weltweit gibt, als diese Gewalt, die ja so total breit gefächert in diesen Gruppen ist. Es ist nicht super spezifisch. Das ist nicht irgendwie eine Gruppe, in der sich einfach junge Mädchen und Jungs ritzen. Sondern das ist, scheint irgendwie, schneid einen Hamster den Kopf ab, bring dich um, bring irgendjemand anderen um, erhäng dich. Das ist so strange.
Ich glaube, es kommt einem halt besonders sinnlos vor. Also ich glaube, man denkt halt, bei Missbrauchsdarstellungen von Kindern, da weiß man irgendwie, okay, diese Männer haben, oder es sind ja oft Männer, haben diese Neigung und damit ist man auch schon vertrauter. Und ich glaube, so diese Form der Gewalt, die wir dann beschrieben haben, die ist halt, ja, vielen, wie du sagst, einfach völlig fremd. Weil man auch denkt, warum sollte man das tun? Und das ist ja ganz oft so bei extremer Gewalt, dass man irgendwie denkt, warum sollte man das denn tun? Das ist doch völlig sinnlos, aber das ist eben nicht. Weil für die Täter ist es eben eine Form, sich besser zu fühlen, Anerkennung zu bekommen. Das ist ja gar keine Entschuldigung. Aber das ist eben deren Machtgewinn, ja? Also so fühlen die sich irgendwie selbstwirksam, würde man wahrscheinlich sagen. Ich glaube, was ich zu dem Netzwerk noch ergänzen wollen würde, also wir haben ja jetzt eben über schon sehr viele Gruppen geschrieben, also irgendwie 50 Gruppen und Kanäle, aber das sind ja auch nicht die einzigen. Also dieses Netzwerk reicht ja indirekt schon auch noch weiter. Also es gibt dann eben noch weitere Gruppen, mit denen die sympathisieren. Darunter ist auch MKU, das ist so eine besonders radikale Gruppe, in die man nur aufgenommen wird, wenn man jemanden körperlich angreift oder umbringt. Und ja, so geht das halt immer weiter, dass man denkt, okay, das ist irgendwie auf eine Art nochmal extremer und nochmal absurder und nochmal, ja, man muss ja auch keine Hierarchie aufmachen, das wäre sicherlich nicht gut, aber da gibt es eben ganz viel, worüber wir da noch nicht mal geschrieben haben, weil es den Rahmen dieser Recherche gesprengt hätte. Aber es sind natürlich ähnlich gestrickte Täter und die sind einfach sehr real. Und die sind vor allem eben auch weltweit organisiert. Also bei MKU, dieser Gruppe, die ich gerade beschrieben habe, gibt es dann eben wieder Täter in sehr vielen Ländern und Sympathisanten und dann irgendwie Posts, in denen die schreiben, sie hätten sich jetzt verpartnert mit anderen Gruppen, die wir auch beschrieben haben. Genau, also.
Jetzt abschließende Frage, steckt da Geld hinter?
Teilweise.
Kann man damit Geld verdienen?
Also wir wissen von mindestens einem Täter, der versucht haben soll, das Material zu verkaufen. Wir wissen von dem Gründer der bekanntesten Gruppe 764, dass bei ihm auf dem Rechner auch eine Anleitung gefunden wurde, wie man kinderpornografisches Material, was eben so erworben wurde durch Erpressung oder eben durch Grooming, dann am besten weiterverkaufen kann. Ich würde sagen, dass dieses finanzielle Motiv bei manchen vielleicht vorhanden ist, aber bei anderen vielleicht gar nicht so im Vordergrund stehen mag. Und dazu man muss sich überlegen, es kann ja auch eine sadistische Handlung sein, die gar nicht finanziell motiviert ist, das Opfer noch weiter zu schädigen, indem ich das Material, was ich erlangt habe, einfach weiter verbreite in irgendwelche klar kinderpornografischen Kreise. Das heißt, die Motivation dahinter kann ja auch einfach sein, dem Opfer noch mehr zu schaden.
Mhm. Genau, also ja, klar, es wird nicht immer verkauft, aber es geht natürlich schon irgendwie immer um deren Währung, also um deren Macht, um deren Anerkennung. Insofern, wenn man die Währung anders deutet, dann gibt es natürlich immer auch einen Gewinn, ja. Aber nicht alle verkaufen es. Und das FBI hat es auch in seiner Warnung hat das FBI das eigentlich auch ähnlich beschrieben. Also da kommt es schon vor. Aber die deuten es eigentlich so, dass das Endziel von vielen Tätern tatsächlich ist eben, ja, die Opfer in den Suizid zu treiben, wenn man sie so weit gequält hat und so weit unter Kontrolle gebracht, dass sie sogar das tun würden.
Vielen Dank, dass ihr euch die Stunde Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Und danke auch für die Recherche, diese sehr besondere, sehr aufwendige. Und den tollen Artikel natürlich.
Ja, danke für die Einladung.
Danke dir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn. Zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PKPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.